Ja, die Anforderungen an die Klimaproblematik sind da, aber auch die wirtschaftlichen und politischen Randbedingungen. Wir brauchen also eine breite Lösungsvielfalt und es geht von den rein batterieelektrischen über Wasserstoffgetriebene bis hin zu E-Fuels, also synthetische Kraftstoff-Energieformen und damit Antriebslösungen.
Das sagt Professor Bernhard Gehringer über die neuesten Entwicklungen am Fahrzeugmarkt.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Die Autobranche steht weltweit unter Druck. In Europa kämpfen die Fahrzeughersteller eigentlich gefühlt an jeder Ecke. Es gibt strengere Vorgaben, drohende Zölle, Probleme bei den Lieferketten. Und auch die deutsche Ingenieurskunst war in China schon mal beliebter, weil auch dort brechen die Gewinne weg. Für die Kundschaft in Fernost sind Elektroantriebe, Software, Infotainment, all diese Themen vielleicht sogar schon wichtiger als das perfekte Fahrwerk aus Deutschland. China selbst ist in diesem Bereich ohnehin enorm flexibel. China drängt ja aktiv selbst hinein in die Weltmärkte. All das sind brennende Themen. Einerseits aus unserer Perspektive, weil wir steuern diese Autos auf unseren Straßen ja letztendlich, aber natürlich auch aus wirtschaftlicher und aus technischer Sicht. Internationaler Hotspot für diese Gespräche ist aktuell Wien. Das 46. Wiener Motorensymposium findet statt und das ist spannender denn je. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist heute einer unserer Studiostammgäste, Professor Bernhard Gehringer. Er organisiert die Veranstaltung und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, worüber die Welt denn spricht. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Beim 46. Internationalen Wiener Motorensymposium, da treffen sich um die 1000 Entscheidungsträger aus der Automobilbranche weltweit. Diskutiert wird vor allem eben die Technologie. Wo steht die Branche? Was bringt die Zukunft? Die meisten Speaker, die kommen aus Europa oder Japan. Aber rollt der Fortschritt nicht eigentlich in China am schnellsten?
Grundsätzlich sind unsere Teilnehmer und vor allem Vortragende weltweit vertreten. In der Tat sind es meist aus Europa kommend, aber wir haben schon traditionell sehr viele USA, asiatische wie Japan. Heuer haben wir sehr viele koreanische Beiträge und auch China. Also es ist also sehr interessant, chinesische Entwicklungen zu sehen und zu hören oder darüber Berichte zu bekommen. Allerdings ist da hier noch oft auch durch Reisebeschränkungen oder auch Visa hier eine gewisse Zurückhaltung da.
Ganz spannend finde ich immer, wenn man da in den Hintergrund hineinschaut, wie lange eigentlich getüftelt wird von der ersten Idee bis zur Marktreife. Ich meine, Sie befassen sich mit dem Thema tagtäglich, aber ich habe das Gefühl, in den breiten Medien, da spricht man eher drüber, wann kommt das nächste Smartphone, wie lange braucht eine Impfung, bis sie marktreif ist, Medikamente. Aber bei Autos haben wir diese Zahlen gar nicht so im Kopf. Wir haben recherchiert, vom Beginn der Entwicklung bis zum Verkaufsstart, da benötigt ein europäischer Hersteller aktuell um die 5 Jahre. In China geht das viel schneller. Die Entwicklungszeit dauert 2 Jahre. Das heißt, in der Zeit, in der Europa ein Auto entwickelt, entwickeln die Chinesen 2,5. Was machen die anders?
Ja, also das Thema Entwicklungszeit ist schon lange, muss man sagen, ob in Europa oder auch weltweit ein Thema, kürzere Entwicklungszeiten, schneller auf den Markt zu kommen, muss man einerseits jetzt achten darauf, was rechnet man rein. Rechnet man wirklich von dem ersten Federstrich für ein neues Modell oder rechnet man rein, wo die Serienreifmachung ist, bis wirklich Start of Production. Da alleine sind schon im Bereich 2 Jahre Unterschied, also die Konzeptphase, bis wirklich dann die Umsetzung in die Serie geht. Und da wird in Europa üblicherweise auch diese Vorphase, Vorentwicklung, Konzeptphase in die Entwicklungszeit dazugerechnet. Und das andere ist auch ein Thema, das auch immer wieder aufkommt. Ist es sinnvoll, bei solchen teuren, investitionsstarken Produkten wie Fahrzeugen so kurze Zeiten für neue Modelle zu haben? Bei einem Handy ist ein Produkt ja im Bereich 1.000 Euro oder so plus minus 2.000 Euro vielleicht. Bei einem PKW redet man auf jeden Fall von 20 oder weit höhere Beträge, 1.000 Euro aufwärts. Faktum ist, dass auch viele neue Modelle, sogenannte neue Modelle, in Wirklichkeit Facelifts, Aktualisierungen von vorhandenen Modellen sind. Das ist natürlich dann in der Tat schönes Design geändert, aber es sind nicht anders. Zusammenfassend gesagt ist es so, dass in asiatischen Ländern, früher Japan und Korea, jetzt China, hier die Entwicklungszeiten oder die Modellwechsel schneller gehen. Europa ist aber hier auch dran, dass man hier dementsprechend sich anpasst. Aber es ist eine gewisse Ausgewogenheit In Summe gesagt, man bemüht sich auch hier in Europa schneller zu werden, aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass man alle halben Jahr oder ein Jahr ein neues Modell am Markt bringt.
Ich verstehe, da spricht der Techniker. 46. Motorensymposium. Wenn man sich die Programme der letzten Jahrzehnte, sind sie ja mittlerweile, anschaut, das sind eben wirklich technisch getriebene Schlagwörter, die da am Podium präsentiert werden. Einspritzdruck, Abgasemissionen, Partikelfilter, Verbrauchsabsenkungsmöglichkeiten. Also wirklich technische Themen, wie man sie sich vorstellt. Das ist alles komplexer geworden. Also mit verschiedenen Antriebsformen kommen ganz viele Themen dazu. Was sind denn so die Themen, die da aktuell auf der Bühne präsentiert werden?
Ja, man muss klar sagen, früher war von einem Fahrzeug der Motor wirklich das Herz, das Kernstück. Also man hat nach BS gekauft, nach Ventilanzahl und so weiter. Abgasnachbehandlung ist ein notwendiges Muss gewesen, natürlich heute auch noch. Heutzutage sind einerseits durch die Vielfalt der Breite der Antriebstechnologie, also von batterieelektrischen Brennstoffzellen oder auch Verbrennungsmotor mit Hybrid, ist es hier einerseits viel breiter. Vor allem sind auch die Kernelemente, etwa beim batterieelektrischen Fahrzeug, der Elektromotor ist von Haus aus schon sehr hoch ausgereift, auch schon über 100, 150 Jahre. Der Wirkungsgrad oder im Lebensdauer, das ist etwas, wo nicht mehr sehr viel zu verbessern ist. Man kann ein bisschen dazugeben, aber da ist nicht mehr der große Schwung da. Dagegen sind das andere Themen und es sind genau auch am Symposium die Themen, nämlich beim Batterieelektrischen ist vor allem die Weiterentwicklung der Batterie, wo steht man, Energiedichte, Lebensdauer, Batteriemanagement. In ähnlicher Weise ist bei verschiedenen Hybridvarianten, welche Art des Hybrids, welches Spannungsniveau damit, wie schnell kann man laden, wie viel kann er jetzt Zusatz boosten. Also das Themenfeld ist wesentlich breiter, wenn man dann noch das Thema Kraftstoffe dazu nimmt oder Energieträger. Wasserstoff ist ein großes Thema, gerade im Nutzfahrzeugbereich. Also im Symposium fast ein Drittel der Vorträge und Beiträge umfasst. Hybrid habe ich schon erwähnt, bis hin zur Brennstoffzelle. Ist das etwas auch für den PKW oder wird sich das nur im Nutzfahrzeug durchsetzen? Und last but not least, sogar gehen wir heuer in die Luft und haben Beiträge, die sich um Flugzeuge betreffen, österreichische Hersteller, die hier sehr aktiv sind, etwa sogenannte Sustainable Aviation Fuels, also klimaneutrale Kraftstoffe oder Wasserstoff als Möglichkeit der Zukunft.
Und was mir auffällt, es gibt keinen einzigen Vortrag zum Thema Dieselmotor für Pkw und auch nur einen einzigen zum Thema Lkw-Diesel. Ist jetzt beim Thema Diesel schon alles gesagt? Da gibt es kein Innovationspotenzial mehr, wenn ich das richtig interpretiere.
Naja, der Diesel ist ein bisschen also allgemein in der Gesellschaft, Politik, ein Stiefkind, kann man sagen. Einerseits ist es ein Europathema. Leider haben andere Länder oder Kontinente ihn nicht im Pkw-Bereich übernommen. Man hat ja viele Versuche unternommen, gerade USA auch. Deshalb ist das ein Europathema. Und auf der zweiten Seite ist der Diesel durch die Anforderungen, die Abgasnachbehandlung, in die hochaufwendige Einspritztechnologie sehr teuer geworden. Das heißt, bei kleineren Fahrzeugen, billigeren Fahrzeugen rentiert er sich nicht. In Summe haben europäische Hersteller, die den Diesel pflegen und weiterentwickeln, diesen Umfang sehr stark zurückgefahren. Er ist noch ein Thema, es wird ihn weiter auch geben im Pkw, allerdings, ich würde es nicht Nische nennen, aber doch in einem kleineren Anteil. Also die Dominanz ist heute Hybride, vom Mild Hybrid angefangen bis Range Extender oder Plug-in Hybride und natürlich dann die alternativen batterieelektrische Fahrzeuge.
Dann sprechen wir gerne über die Hybridantriebe. Welcher wird sich denn durchsetzen? Kann man das am Podium irgendwie herauslesen? Ist das eine kleine Glaskugel voll Plug-in-Hybrid? Was ist Ihr Tipp oder wissen Sie es?
Naja, ich könnte es einfach sagen, der Hybrid hat sich durchgesetzt. Praktisch jedes neue Benzinfahrzeug, das Sie heute kaufen, hat einen Hybrid. Das könnte man beantworten oder beenden, die Frage. Wenn man aber ins Genaue reingeht, muss man klar sagen, Hybrid ist nicht Hybrid. Wir reden von einem Mild-Hybrid auf der einen Seite, wir reden von Full- oder sogar Plug-in-Hybrid auf der anderen Seite. Mild-Hybrid soll auf die Leistung des Elektromotors hindeuten und damit also die zusätzliche elektrische Leistungspotenzial. Da reden wir von den 48 Volt, oft sogar noch die 12 Volt Systeme. Die hat praktisch jeder Benzin-Pkw heute am Markt und ist ein Standard. Also das wird gar nicht mehr erwähnt, da müssen Sie schon teilweise genau hinschauen, hat der jetzt überhaupt einen Hybrid oder nicht. Wenn man aber über die von Plug-in-Hybride redet, da tut sich eine große Welt auf, dass hier sehr interessante Weiterentwicklungen sind und die neuesten sind. in den sogenannten Range Extended oder Range Extender Varianten. Das ist für einen Außenstehenden vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber in Wirklichkeit ist es auch eigentlich dasselbe wie ein Plug-in-Hybrid. Man kann ihn an der Steckdose aufladen. Allerdings hat er hier die Gewichtung, wie viel Elektroleistung und Reichweite gegenüber dem Plug-in-Hybrid hier Unterschiede. Also der Plug-in-Hybrid ist an sich ein Verbrennungsmotor mit einem leistungsstarken Elektromotor plus großer Batterie. Der Range Extender ist aber an sich ein Elektroauto mit einem kleinen Zusatzverbrennungsmotor.
Also sind wir wieder bei dem Thema, was Sie vorher eigentlich gemeint haben, ja, ein neuer Name macht noch keine neue Technologie.
Ja, dieses Range Extender als Bezeichnung hat deshalb ein großes Gewicht, weil in China werden nicht nur batterieelektrische Fahrzeuge, sondern die sogenannten New Energy Vehicles, NEV abgekürzt, hier als elektrische Fahrzeuge gesehen und auch entsprechend in der Zulassung, in der Steuer- oder Gesetzgebung hier behandelt. Und da haben diese, ob Range Extender oder Plug-in-Hybride, etwa 40% vom gesamten Elektromarkt. Also 60% ist rein batterieelektrisch und der Rest davon und dieser Fahrzeugkategorie sind diese Range Extender. Und da ist jetzt wieder dann der Bogen auch auf Europa weltweit, dass man hier auch in Europa sehr stark überlegt, ob man jetzt solche Fahrzeuggattung oder Antriebsgattung auch in Europa weiter zulassen soll, darf, sprich das sogar häufige zitierte Verbrennerverbot, ob das sinnvoll ist, ab 2035 sind, ob man nicht solche Range Extender-Varianten auch erlauben kann. Sie sind in der Tat nämlich das Effizienteste, was das CO2 betrifft.
Also die einen Technologien, die einen Fahrzeugarten kommen dazu, andere, habe ich den Eindruck, kommen weg, wenn ich zum Beispiel auf Wasserstoff schaue. Ich glaube, das ist ein kontroverses Thema. Wir haben jetzt in Österreich aktuell 59 Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb zugelassen. Das sind, würde ich mal sagen, nicht extrem viele. Es braucht auch nur aktuell 5 Tankstellen oder gibt aktuell nur 5 Tankstellen. Und jetzt war eine große Schlagzeile. Diese Wasserstofftankstellen, die werden alle abgedreht. Und kontroverses Thema, warum sage ich das dazu? Weil natürlich, wenn man in den Foren liest, sind natürlich manche der Meinung, da wird einfach eine Technologie, Elektroantrieb, eher incentiviert, vielleicht auch politisch irgendwo in eine Richtung gefördert. Und Wasserstoff könnte so ein großer Lösungsansatz für nachhaltige Mobilität darstellen. Wie schauen Sie auf das Thema? Das ist ja ein Paukenschlag jetzt.
Ja, also das ist in Österreich, muss man klar sagen, dieses Schließen der 5 noch öffentlichen Tankstellen bis in Herbst wirklich ein Paukenschlag oder eine traurige Episode, weil es also überhaupt dem Thema keinen Vortrieb gibt, sondern einen ziemlichen Tiefschlag verpasst. Ich habe selbst einige Jahre so ein Brennstoffzellenfahrzeug mit Wasserstoffantrieb gefahren und kenne also die Stärken, aber auch Schwächen, vor allem in der Infrastruktur. Es ist ein klares Faktum weltweit, dass der Wasserstoff sich durchsetzen wird. Das erkennt man ganz klar in Asien, wie in Japan, auch in China, in verschiedenen Anwendungen. Und zwar warum? Weil er einfach für solche Einsätze, wo man sehr viel Energie an Bord braucht, die Möglichkeit außer Benzin, Diesel oder eben den E-Fuels ist. Also wir reden da gerade von Langstrecken, LKWs, Bussen. Wenn ich da wieder auf Österreich oder auf Wien zurückschwenken darf, die Wiener Linien haben letztes Jahr einige Wasserstoffbusse, sprich Brennstoffzelle mit Wasserstoff in Betrieb genommen, neben batterieelektrischen. Jetzt könnte man fragen, warum machen es da 2 und nicht nur das eine? Die Antwort ist ganz klar, es gibt gewisse Streckenführungen, sogar für den Stadtbussen, das einfach zu lang ist, um ausreichend schnell dann aufladen zu können und dann das zu vollführen. Ein Wasserstoffbus kann das machen. Und hier sind die Stärken und damit auch die Notwendigkeit, dass man Wasserstoff hier weiter pflegt und betreibt. Und ich bin sicher, dass sich das im Nutzfahrzeug- und Offroad-Bereich durchsetzt. Und da kann man wieder auf das Symposium hindeuten. Das sind ein sehr großer Anteil eben von Themen Wasserstoff im Verbrennungsmotor, also die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors auf einen Wasserstoffverbrennungsmotor. Das ist ein kurzfristiger Weg, weil man da sehr viel an Hardware verwenden kann und den umändern. Also das geht sogar so weit, dass man da vorhandene Nutzfahrzeuge mit Motoren, ich nenne große Hersteller wie MAN oder andere, die da schon einzelne Motoren vorgestellt haben und das auch bald auf die Straße bringen werden, bis dann die Brennstoffzelle, die langfristig die bessere Variante ist, vor allem in Richtung halt Sauberkeit. Also das ist ein wichtiges Thema, aber leider ist halt die Wirtschaftlichkeit derzeit gerade für solche Tankstellen nicht. Das ist das oft zitierte Henne-Ei-Problem. Wenige Fahrzeuge bedingen wenig Tankungen, wenig Umsatz. Mhm. Das heißt, die Tankstellen rechnen sich nicht, die sperren dann zu. Also hier muss man einfach sich auch öffentlich unterstützen und auf der anderen Seite halt die Technologie weiter pflegen.
Jetzt haben Sie gesagt, die 5 öffentlichen Wasserstofftankstellen, die schließen, aber zum Beispiel die Wiener Linien, die fahren weiterhin Busse mit Wasserstoffantrieb, verstehe ich richtig, öffentliche Verkehrsunternehmen, Wiener Linien zum Beispiel, aber auch Betriebe, die können sich dann autark mit Wasserstoff versorgen, die lösen das selbst, wo kommt der her?
Ja, dieses Beispiel mit Wiener Linien zeigt sehr gut diese notwendige Gesamtsicht, Gesamtsystemsicht und nicht nur das Einseitige. Ich habe mein Fahrzeug, Tankstelle soll irgendwie andere aufbauen oder andersrum. Ich baue Tankstellen und die Fahrzeuge müssen halt kommen. Die Wiener Linien haben gesagt, okay, wir brauchen die Brennstoffzellen, Busse eben für gewisse Streckenführungen. Den Wasserstoff, den wollen wir aber bereitstellen und vor allem ganz wichtig auch, wir wollen einen grünen Wasserstoff. Was ist ein grüner Wasserstoff? Wasserstoff hat keine Farbe, wie es weiß aus der Chemie. Damit meint man einen Wasserstoff, der aus rein nachhaltiger Energie, also Wind, Photovoltaik oder auch Biomasse erzeugt wurde, also einen geschlossenen CO2-Kreislauf hat. Und die Wiener Linien machen das so, dass sie einen eigenen Elektrolyseur, also eine Anlage, die aus Wasser, Wasserstoff und den Sauerstoff aufteilt, auftrennt und die Energie dafür nehmen sie von Windrädern, PV-Anlagen. Also sie haben ihre eigene Wasserstoffanlage, die ist hier in Wien im Simmeringer Raum, ist eine große Anlage. Damit wird die gesamte Busflotte, teilweise auch die MA48, wollen auch einige Fahrzeuge umstellen, also Müllfahrzeuge oder andere Sammelfahrzeuge auf diese umstellen. Und wir haben sogar an der Universität einen Prototyp-Brennstoffzellentraktor, den wir auch dort bedanken. Da haben wir die Möglichkeit von den Wiener Linien, den hier eben für den Prototyp zu tanken und zu fahren. Also das ist eine sinnvolle und absolut notwendige Initiative, wenn wir wirklich zukünftig treibhausgasneutral sein wollen, ob Österreich, Europa oder die Welt, müssen wir hier einfach einmal investieren, um dann später ernten zu können in dem Sinne.
Was heißt Wirtschaftlichkeit in Euro, wenn wir zum Beispiel die Privat-Pkw hernehmen, kann man das vergleichen, 100 Kilometer mit Wasserstoff oder mit Strom?
Ja, wenn ich das so sage, sind vielleicht viele oder hoffentlich nicht abgeschreckt aus dem Privat-Pkw, aber der reine Energieverbrauch, Wasserstoffverbrauch ist 1 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer, so ein typisches Pkw-Fahrzeug. Ist ja wenig, wenn ich sage, gegen Benzin sind 4 oder 5 Kilogramm umgerechnet von den Liter, aber der Wasserstoff kostet in etwa 13 Euro momentan 1 Kilogramm an den Tankstellen. War lange Zeit auf 9 Euro gedeckelt, ist jetzt noch deutlich höher. Das heißt, wenn Sie das vergleichen mit einem Benzin oder Diesel oder gar Elektro mit günstigem Strom, ist er viel teurer. Nur das ist eine Momentaufnahme. Da ist jetzt nicht die reine Herstellung reingerechnet, sondern die ganze anteilige Infrastruktur, Tanksystem, der muss ja mit 700 Bar hochkomprimiert werden und so weiter. Also hier ist einfach eine Lernphase, eine Optimierung über der Zeit. Das darf man nicht Momentaufnahme sehen. Sonst würde sie diese aber auch, ähnlich war es ja bei den PV-Anlagen am einfachsten. Die waren auch so Solarpanels extrem teuer. Heute sind es billiger als alles andere.
Dann schauen wir uns die Elektroantriebe an. Fun Fact, viele, die zuhören, wissen das, aber ich finde es trotzdem immer wieder spannend hervorzustreichen. Im Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb steckt eigentlich ein Elektromotor.
Ja, in der Tat. Also das Brennstoffzellenfahrzeug ist immer ein Elektrofahrzeug, was den Antrieb betrifft. Der Elektromotor, das direkt halt auf die Antriebsräder geht. Der Strom kommt aber beim Brennstoffzellenantrieb eben aus der Brennstoffzelle, wird aus dem Wasserstoff Strom erzeugt, wenn man es ganz einfach ausdrückt. Beim batterieelektrischen Fahrzeug kommt der Strom aus der Batterie, die man vorher halt geladen hat.
Dann sprechen wir über den reinen E-Antrieb ohne Umwege, wo man reinen Strom direkt einfüllt, sozusagen bildlich gesprochen. Was tut sich denn da?
Elektroantrieb, ob batterieelektrisch oder eben der elektrische Teil vom Brennstoffzellenfahrzeug, wird sehr intensiv weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung ist hier primär in Richtung Effizienzsteigerung, also Wirkungsgrad, Maximierung. Also die Elektromotoren haben ja heute schon einen sehr hohen Wirkungsgrad im Bestbereich, 95-97%. Aber das ist nur in einem mittleren, sehr engen Bereich. Das heißt, hier versucht man das auszuweiten. teilweise mit Zweigang getrieben, damit man dann im Betriebsbereich, wo man dann fährt, nicht nur in Außenbereichen ist, wo ein schlechter Wirkungsgrad ist. Also da ist einerseits beim Motor selbst, sehr viel ist beim Inverter, also das ist die Einheit, die den Gleichstrom in Wechselstrom wandelt, damit man überhaupt den Elektromotor betreiben kann und damit er antreibt. Also da sind die Richtung Effizienzsteigerung weniger Verluste. Und der Schwerpunkt aber beim elektrischen Antrieb ist definitiv die Batterieweiterentwicklung. Also der wirklich revolutionäre Durchbruch, der ist aktuell noch nicht zu erkennen. Der wäre etwa Feststoff-Akku, also ohne eine Gel, ohne ein Fluid. Das ist noch nicht der Fall, aber es sind bei den vorhandenen Batterietypen, Lithium-Ionen, was das sind, und Lithium-Eisenphosphat, deutliche Verbesserungen im Sinne einerseits Kompaktheit, Sicherheit, auch das Temperaturverhalten, gerade beim kalten Schnellladen. Also hier gibt es evolutionäre Weiterentwicklungen, die doch beachtlich sind. Und alles das zusammen, also Wirkungsgrad, ob Batterie, Energiedichte, führt dazu, dass man mit vorhandenen Fahrzeugen entweder weiterfahren kann, wenn man den gleichen Bauraum, das gleiche Gewicht akzeptiert, oder auf der anderen Seite dann kleiner bauen kann. Da sind wir dann schon bei dem Thema Kosten des Elektrofahrzeuges, und das ist gerade bei den unteren, mittleren Kategorien die Herausforderung. Also das 20.000 Euro batterieelektrische Fahrzeug als normaler PKW, 4-Sitzer oder 5-Sitzer, ist die Messlatte, und auf die wird hingearbeitet. Und es scheint auch, dass das durchaus einem maximal 2 Jahren der Fall ist, dass man das anbieten kann und dann mit wirklich die Konkurrenz zum Verbrennungsmotor hat. Was noch hilft, ist natürlich auch die Stückzahl. Je höher die Stückzahl ist, desto günstiger kann man das auch dann darstellen.
Sie haben die E-Fuels auch schon erwähnt, also synthetisch hergestellte, nachhaltige Kraftstoffe. Ich habe das Gefühl, um das Thema ist es eher ruhig geworden. Jetzt ist es aber doch Thema am Motorensymposium.
Ja, das Thema E-Fuel ist so ein politisch zwischen traurig und heiß umkämpftes Thema. Ist einfach ein Faktum, muss man sagen, und nicht nur ein Ziel von Einzelnen, dass man E-Fuels brauchen wird. Und zwar gibt es Anwendungen, die ohne E-Fuels nicht gehen, in Richtung Treibhausgasneutralität, also sprich Klimaproblematik. Das sind klassisch Flugzeuge und Schiffe für den Fernverkehr. Also da ist es unbestritten, es gibt keine andere Form, dass man die Energie, so eine hohe Energiedichte hat, dass man mit denen dann zum Beispiel über den Ozean fliegen kann. Also da ist es unbestritten, das heißt, da braucht man es einfach. Da muss die Industrie aufgebaut werden. Beim Straßenfahrzeug ist das höchst umstritten, weil dann das Thema ist, ist es nicht effizienter, das batterieelektrische Fahrzeug zu nehmen. Nur, und da sind wir wieder bei dem Thema Investitionsbereitschaft, Kosten. Wenn jetzt nur sehr wenig für solchen, das sind sehr große Anlagen, solche E-Fuel-Anlagen, also Raffinerien im Kostenbereich mal 10 oder so von einer normalen Raffinerie. Das heißt, das muss jemand, der da bereit ist zu investieren, einerseits natürlich einmal das Gefühl haben, das wird gebraucht und es hat langfristig Stabilität, und die ist derzeit leider nicht gegeben, weil gerade Europa hier einen Zickzackkurs fährt. Etwa im Flugzeugbereich ist sogar vorgeschrieben, die sogenannten SAFs, Sustainable Aviation Fuels, allerdings redet man da von ein paar Prozent Beimischung, das also nicht wirklich noch rechtfertigt, Anlagen zu machen. Bei den anderen hat man sogar praktisch verboten über das Verbrennerverbot, wenn man es so nennen will, also das Thema kein CO2 aus dem Auspuff. So ein E-Fuel ist an sich auch eine Kohlenwasserstoffverbindung, und da kommt CO2 raus. Nur bei der Herstellung von dem Kraftstoff wird es wieder gebunden, also ist im Kreislauf. Am Symposium sind eine Reihe von Beiträgen, die aus wissenschaftlicher Sicht, das sind keine Unternehmen oder da jetzt an Lobbyorganisationen, die ganz klar sagen, wir brauchen alle Energie, also nachhaltigen Energieformen, nicht nur eine, ob das Biokraftstoffe sind, E-Fuels sind ja letztendlich Sonnenenergie von Wind oder von PV-Anlagen, die dann über einen Umweg, über Wasserstoff und wieder CO2-Beimischung, wenn man so sagen will, dann zu einem flüssigen oder gasförmigen Kraftstoff künstlich hergestellt werden. E-Fuel steht ja für erneuerbarer Kraftstoff, aber es ist halt einfach ein teurer Weg, und das immer im Kern Problematik, würde ich einmal sagen, aller dieser Themen, nachhaltige Energieformen und Antriebe, es ist zumindest aus jetziger Sicht teurer. Es ist einfach ein höherer Preis von allen Formen, ob das grüner Wasserstoff ist, ob das E-Fuel ist, ob das Biokraftstoffe sind. Also wenn man gegenüber den fossilen, also Benzin, Diesel, also Öl, Gas und daraus Benzin, Diesel oder Kerosin. Das heißt, wenn man nicht den Schritt macht und sagt, okay, man muss die so weit unterstützen, dass irgendwann einmal der Kipppunkt ist, dass das dann günstiger wird gegenüber den anderen, dann werden sich die alle schwer tun.
Kommen wir vielleicht weg von den Motoren, auch wenn das natürlich Kernthema des Symposiums ist. Das Thema Software wird immer größer, haben wir hier im Podcast auch immer wieder als Thema. Da scheint Europa im Moment auch nachzuhinken. Vor allem sind die treibenden Kräfte da eher China, USA. Die haben die Nase da vorn. Wie sehen Sie das? Hat Europa da Aufholbedarf oder ist es völlig in Ordnung, die Technologien von Übersee zu beziehen?
Na, einfach gesagt, ja, Europa hat Aufholbedarf und wir müssen die selbst weiterentwickeln. Das wäre fatal, wenn wir die einfach einkaufen. Das haben ja viele andere Beispiele gezeigt. Etwas auslagern ist zwar am Anfang oft lukrativ, aber wird sehr teuer am Schluss, wenn man einfach abhängig ist. Und bei der Software ist es halt so, dass also neue Hersteller, und da kann ich es gerade Tesla zu erwähnen, die haben halt eine sehr günstige Möglichkeit, die fangen von null an, sozusagen vom weißen Blatt Papier, wo sie sich hier das Fahrzeug und damit auch die Software gestalten. Also da ist ja das Thema ein Zentralcomputer, der wird jetzt wirklich einmal aus dem Anforderungsprofil mit Erweiterungsmöglichkeiten kreiert und damit die gesamte Fahrzeugelektronik, also nicht nur den Antrieb, sondern auch quer durch, also von Sitzverstellung bis Entertainment-System und so weiter. Und das haben auch die viele chinesische Hersteller, die haben ja auch erst neu angefangen, wie BYD, das ist ähnlich auf der Schiene sehe wie Tesla, weil es einfach, also die kommen von der Elektronik, BYD von den Batterieherstellungen jetzt her und haben erst die Fahrzeugentwicklung, Produktion aufgenommen. Also die haben wirklich sozusagen, sind unvorbelastet von vorher. Bei den europäischen oder auch amerikanischen Herstellern, aber auch jetzt Japan wie Toyota, also die haben letztendlich die Schwierigkeit, das Problem, die wenigsten Fahrzeuge werden von null wegentwickelt, die werden dann immer von den vorhandenen übernommen. Also das heißt, ob das jetzt dann Antriebssteuerung oder ähnliches ist, da werden vorhandene Steuergeräte oder adaptierte genommen und das erweitert. Das heißt, wir müssten einen kompletten Bruch machen und sagen, so, jetzt fangen wir von null für dieses Fahrzeug an. Und das haben sich bis dato sehr viele konventionelle oder bekannte Hersteller, renommierte Hersteller schwer getan, Risikogründe, auch Unsicherheit, wird es dann wirklich auch in der Stückzahl, Wirtschaftlichkeit und so weiter. Und das wird sich zeigen in den nächsten Jahren. Also gerade der letzte Vortrag am Symposium von VW-Technikvorstand Herr Grünitz, der den Titel sogar hat, vom Käfer zum Software-Defined Vehicle, ist ja spannend in die Richtung zu sehen, wie sieht das ein Großhersteller wie VW dieses Thema.
Wie schaffen es dann die Autokonzerne heute bei diesen geänderten Rahmenbedingungen, alles wird komplexer, da marktfähig zu bleiben? Ist der Way to go dann wirklich am weißen Blatt Papier noch einmal anzufangen oder wie erleben Sie das?
Die Herausforderung ist für alle großen Hersteller, dass sie, wenn sie für den Weltmarkt liefern wollen, müssen sich auf die verschiedenen Märkte einstellen. Also wenn man gerade beim Antrieb ist, ist es halt schwieriger noch als bei der Software, weil das einfach sehr, sehr viel stärker in Hardware-Komponenten geht und in Varianten und auch Gesetzgebung, was sie erfüllen wollen, vom Abgasgesetz bis zu Sicherheit, elektronische Einstrahlung und so weiter, EMV-Sicherheit. Ein Weg dafür, und das beginnt jetzt sehr, sehr stark in die Richtung, dass man ein Modulgedanke hat und sagt, nicht jeder soll alles machen, sondern man konzentriert sich spezialisierte Hersteller für gewisse Kernmodule. Und da ist der Schritt, könnte man sagen, ist jetzt die Motorgetriebeeinheit mit Hybrid, dass man sich auf die konzentriert. Und da hat sich eine Kooperation von Geely, also chinesischer Hersteller, von Renault gebildet, wo sich jetzt zwischenzeitlich auch Aramco als Kraftstoffhersteller, also ein saudi-arabischer Ölkonzern, involviert hat, genannt Horse Powertrain oder Horse Holding. Und deren Geschäftsidee ist hier, solche Module, Motorgetriebeeinheiten, wobei das immer auch eben elektrische Einheiten bezieht, zu entwickeln, in großer Stückzahl zu produzieren und diese dann für verschiedene Fahrzeughersteller anzubieten. Das heißt, nicht jeder Hersteller muss jedes machen, sondern der nimmt sich dann mehr oder weniger diesen Modul. Zusammenfassend gesagt ist hier die Idee, dass man einfach große Stückzahl produziert, ausgereift produziert und damit hier billiger und qualitativ hochwertiger ist.
Der CEO von Horse, der spricht am Motorensymposium ja von Netto-Null-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und das bis 2050. Das wird funktionieren?
Naja, wir werden ihn dann 2050, wenn er hoffentlich noch verfügbar ist, an der Aussage messen. Aber die Grundidee ist klar, und zwar Netto-Null soll hier heißen, muss man sagen, nicht null CO2, wie das oft ja in der Presse genau gesehen wird, sondern null im Kreislauf, eine neutral, also es fällt CO2 an, ob beim Antrieb oder auch in der Herstellung, nicht, wenn man irgendwo Wärme braucht und dann Gas oder was verwenden muss oder Stahlerzeugung braucht man auch. Aber das ist dann so, dass das bei der Bereitstellung von dieser Energie oder diesem chemischen Stoff dann wieder gebunden wird. Das heißt, wir haben einen Netto-Null-Kreislauf. Das ist ja in vielen auch heute in Produktionsanlagen, ob das bei Batterien oder sonst wo ist auch schon, dass man sagt, massiv das CO2 senken, also nicht nur beim Fahrzeug, sondern bei der Herstellung bis hin zum Recycling, wo man dann einfach weniger als beim Erststoff und Rohstoff hat. Aber es ist eine Herausforderung, ganz klar, nicht nur technisch, sondern auch kostenmäßig.
Professor Bernhard Gehringer, Vorsitzender des Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und den Besuch im Studio. Dankeschön.
Danke auch für das Interesse und schöne Zeit noch.
Dankeschön. Und das war jetzt natürlich ein schneller Überblick und ein Schnelldurchlauf durch all die Themen, die uns in der Mobilität, im Straßenverkehr bis zum Flugverkehr beschäftigen. Wenn da ein Thema dabei ist, wo ihr sagt, darüber hätte ich eigentlich gerne noch viel mehr gehört, dann schickt uns gerne eure Themenvorschläge. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Damit bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.